Sen devam duymak bugünün programın adı Uzayda Domuzlar.
Das war Türkisch.
Oder das, was Google dafür hält.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Diesmal in voller Besetzung. Annemarie hat man mit viel Geld wieder aus der Türkei freigekauft. Hallo Annemarie.
Hallo zusammen.
Der Erik, den wollte keiner für Geld haben. Hallo Erik.
Hallo, hier ist Erik.
Und der Alex. Hallo Alex.
Hallo, hallo.
Ja, wir haben drei Serien wieder rausgesucht, ganz unterschiedlicher Qualität, aber im Großen und Ganzen eigentlich auch, ja, sagen wir mal so, man merkt halt, es ist irgendwie so ein bisschen ein Loch, man muss halt wirklich suchen, um gute Serien zu finden. In dem Fall ist es wirklich so, naja, schauen wir mal. Eine Serie, da ist zumindest der Name jetzt nicht so schlecht, Scream. Da gibt es ja jede Menge Filme, mir fallen ad hoc drei ein, ich weiß nicht, ob es noch viel, viel mehr Verfilmungen gibt davon, aber ist auch egal. Dann eine Dark Matter heißt die Serie, eine Serie aus Kanada. Das kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Ist mir aber auch erst hinterher eingefallen. Und eine Serie, damit konnte ich erst überhaupt nichts anfangen. Also einfach mit dem Titel 1992. Und ich dachte irgendwas, es wäre eine deutsche Serie, die irgendwo in der Nachwendezeit spielt. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Lasst euch überraschen. Wir haben die Annemarie wieder dabei. Das heißt, es gibt ein paar News. Und ich klinge mich mal bei deinen News so ein bisschen ein. Xena mit Lucy, wie ist die, Lucy Lawless oder so, die Hauptdarstellerin?
Genau, Lucy Lawless.
Da ist ja jetzt irgendwie im Gespräch, dass da angeblich eine Fortsetzung, ein Reboot geben soll. Und genau, ich habe gerade überlegt, also ganz kurz, haben wir das jemals, also hat einer von euch das wirklich intensiv verfolgt? Also ich weiß, dass ich damals immer mal so häppchenweise ein paar Episoden geguckt habe, aber nie so richtig stringent. Wie sieht es bei dir aus, Annemarie? Nee,
bei mir auch nicht.
Also, ich bin zu jung, die Annemarie dafür.
Nee, das lief früher damals. Ich glaub, in RTL. Und hier Sonntagnachmittag oder so mit sowas, wie hieß denn das andere, auch mit diesen hier Conan, der Barbar und solche Sachen. Und ja, keine Ahnung, also mal so geguckt, paar Folgen, aber ich war da nie so in dem Fandom drin und habe das nie chronologisch oder irgendwas geguckt. Also ich gucke auch gerade, das lief tatsächlich 6 Jahre, war mir jetzt nicht so bewusst, dass da wirklich 6 Staffeln von gibt. Und ja, aber gibt es so richtige, noch eine richtige Fanbase und die haben sich jetzt natürlich alle super gefreut wegen dieser Nachricht, dass eventuell Reboot ist ja zurzeit sowieso mega angesagt. Und heute hat aber eben diese Lucy Lawless, die Hauptdarstellerin, selber getwittert: Sorry friends, news of a Xena reboot is just a rumor. I'd love it to happen one day, but it's still in the wishful thinking stage. Also alle News, die ihr da gehört habt, könnt ihr wieder vergessen. Wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ich glaube ja, dass Millionen von kleinen Jungs damals in ihrer sexuellen Ausrichtung und Orientierung damit geprägt worden sind, da in diese Frauen da mit irgendwelchen Lederkorsetts oder was da, ja, ich weiß nicht wie, was hat die immer angehabt? Die hat da so ein komisches Teil da immer angehabt, oder?
Jetzt tut doch mal nicht so, ehrlich, du hast auch das Poster auf überm Bett gehabt.
Selbstverständlich, aber das ist der. Wer nicht.
Er ja, lief immerhin also relativ erfolgreich mit 6 Staffeln und 134 Episoden. Ich habe nebenbei mal geschaut. Ist ja gar nicht schlecht. Und ich glaube, ich überlege gerade, die hatte doch noch so einen Sidekick in den Blonden. Also war da für jeden was dabei? Für Brunett? Also
ja, wobei ich aber sagen muss, weil jetzt sagst du hier sexuelle Entwicklung, als vielleicht wegen des Optischen, aber eigentlich stellt sie ja nicht so die klassische Frau dar, Rollenfigur, Frauenfigur, die wir in normalen Serien sehen und womit die meisten Männer oder was die meisten von einer Frau erwarten, weil sie ja eben sehr selbstständig ist, eine eigene Kriegerin, die nicht ihrem Prinzen hinterher rennt, sondern selber alles, das Schwert in die Hand nimmt und kämpft, was ja ziemlich revolutionär, 95 sehe ich gerade, das Ganze losgegangen. Ja, also coole Sache und ich könnte es mir eigentlich ganz, das ist eine Serie, die würde ich mir jetzt wahrscheinlich auch angucken, so ein bisschen im, weiß nicht, von der Aufmachung her Game of Thrones Stil, keine Ahnung, aber scheint ja anscheinend erstmal nicht zu passieren.
Für die starke Frau von heute.
Ja, also wenn wir uns schon hier Sachen angucken, die irgendwie ins Mittelalter angelehnt sind oder die irgendwelche Kämpfe zwischen den Menschen da im, ich weiß gar nicht, hat das im Dschungel oder wo das, in welcher Zeit das überhaupt gespielt hat, habe ich jetzt gar kein Gefühl für, war das fiktiv irgendwas, wisst ihr das?
Ich denke mal so eine fiktive Fantasy-Welt, aber man merkt schon wieder, man ist da voll im
ja, wir sind da gerade überhaupt
voll verhaftet.
Hab da nie den Ton angehabt, das war wie bei Baywatch.
Ton an, Hose runter, ne?
Aber wäre das dieselbe Schauspielerin, die jetzt quasi in der neuen Serie
es noch ist mal doch gar wieder? Nicht, es kommt doch gar nicht.
Nein, wenn. Also wenn,
sie war im
wäre
Gespräch,
es dieselbe gewesen, oder?
Ja, bestimmt.
Die sieht aber immer noch gut aus für ihr Alter. Sie ist ja immerhin 47, ich habe gerade geschaut.
Doch.
Hat sich gut jemand gehalten. Neues
gesehen oder so.
Für ihr Alter, wie soll denn eine 47-Jährige aussehen?
Na hallo, man kennt sie doch als Junge oder als, keine Ahnung, vor 20 Jahren. Da war sie halt zwangsläufig ein bisschen jünger. Und nicht jeder altert nur mal so wie du, Anne-Marie, und sieht gut aus, ne? Nee, aber ich finde, die sieht sehr attraktiv aus. Immer noch.
Bei Anne-Marie halt der Alkohol jung, konserviert.
Konserviert von innen, das stimmt natürlich. Ne? Ja. Sommer wie Winter, hält frisch und jung. Na los. Also, und dann gibt es noch eines. Da
genau, Transparent. Das war ja die Amazon-Serie, die letztes Jahr ganz schön durch die Decke gegangen ist. Lief letztes Jahr ja in der ersten Staffel. Dieses Jahr im Herbst wird die zweite online gestellt. Und jetzt vor einigen Wochen hat aber Amazon schon gesagt, es wird auch eine dritte Staffel geben, was eben dem Umstand, dass die zweite Staffel erst laufen wird, sehr überraschend ist, aber natürlich toll. Also freut mich, ich bin großer Fan der Serie. Und ja, also für alle, die sich jetzt schon auf die zweite Staffel freuen, können sich auch direkt auf die dritte voll freuen.
Ich glaube, ich muss doch nochmal die erste Staffel richtig zu Ende schauen, bis zum Schluss. Also wenn das jetzt so einen Hype hat, der ist ja auch für etliche, war ja bei Amazon ganz groß auf der Startseite immer drauf, für etliche Emmys und Tralala nominiert worden, oder?
Genau, ja. Emmys, genau, ist ein Thema nachher. Die sind ja jetzt bekannt gegeben worden, die Nominierung. Und da ist Transparent wie erwartet gut mit dabei, gut mit vertreten.
Transparent.
Dann gibt es noch so eine halbe News eigentlich. Eigentlich ist das mehr so Sonstiges. Alex, du hast eine Serie nochmal einmal komplett zu Ende geschaut. Du hast hier 10 Folgen von The Clan angetan. Ist angetan, einfach ist ja
nur,
blöd.
Einfach nur Clan. Aber
ach, die ohne The Clan, ja gut.
War ja belgisch. Ja, da kann ich nochmal ein positives Feedback an euch geben. War eine sehr amüsante, unterhaltsame, kurzweilige 10-Folgen-Serie, die schön zu Ende ging, schöner Abschluss. Und also, das ist wirklich so eine Sache. Jetzt waren die letzten Tage ein bisschen Scheißwetter bei uns und da kann man das mal gut sich abends mal ein, zwei Folgen reinziehen. Und die Charaktere, die waren sehr, sehr vertraut dann zum Schluss und amüsant. Also ich kann das wirklich schon empfehlen. Das haben wir, ich gebe da gerne noch ein, zwei Punkte mehr jetzt in der Komplettbewertung. Nochmal einen Daumen hoch von mir. Das ist eine schöne, kuschelige Sache gewesen.
Und das sind jetzt die 10 Folgen und dann war's das?
Ich gehe von aus. Also ist jetzt das, was jetzt, das Thema ist abgehandelt, da kann es vielleicht was Neues geben, aber der Fall an sich ist jetzt vorbei. Man weiß halt, wer der Mörder war von dem Typen und fertig.
Der Drops ist gelutscht.
Ja.
Klingt doch gut. Also wir waren ja auch so ein bisschen skeptisch. Ich habe leider noch nicht weitergeschaut, obwohl ich irgendwie ganz interessant war. Also ganz interessant fand das ganze Thema. Aber na gut. Dann kommen wir direkt zur ersten Serie des Podcasts. Und das ist eine Serie, die hat Erik diesmal rausgesucht, beziehungsweise ist ihm irgendwie aufgefallen. Mir ist sie komplett am Radar vorbeigegangen. Die Rede ist von Dark Matter, eine Science-Fiction-Serie vom Feinsten, Fragezeichen, man weiß es nicht so richtig. Und was mir auch nicht aufgefallen ist, ich hatte es ja auch schon in der Anmoderation so ein bisschen gesagt, es ist eine kanadische Produktion und das ist mir spätestens dann aufgefallen, als dort ein, zwei Schauspieler aufgetaucht sind. Zum einen eine, sag ich mal, die weibliche Android-Hauptperson, gespielt von Zoe Palmer, die, Erik, jetzt wirst du gespannt sein wie ein Flitzebogen, falls du sie weitergucken willst,
na,
bei Lost Girl mitgespielt hat.
Das hätte ich mir doch fast gedacht.
Und auch einer der anderen Hauptcharaktere, dessen Namen ich leider nicht weiß, also der etwas korpulentere, ewig sonnengebräunt, wie Alex sagen würde, der hat auch Lost Girl mitgespielt. Aber
meinen wir denselben? Also meinen wir Roger Cross? Der hat ja bei The Strain auch mitgespielt und bei Continuum und bei...
Genau, Roger Cross, genau.
Okay, der hat auch bei deiner Serie mitgespielt.
Genau. Jetzt mal eine ganze Frage, weil du gerade Continuum erwähnt hast. Weißt du eigentlich aus dem Hut heraus, weil ich habe nämlich die zweite Staffel immer noch nicht gesehen, ob es da noch mehr gibt eigentlich? Oder hast du auch nach der ersten
aufgehört? Ich habe nur die ersten paar Folgen geguckt.
Also okay. Ja, war nur am Rande, falls einer der Hörer mal geguckt hat. Also erstens, ob er die zweite empfehlen kann, komplett. Und ob es da noch mehr gibt, dann einfach mal die Kommentare reinschreiben bei fortsetzungsfolge.net. Worum geht es denn nun bei Dark Matter, Erik?
Ja, Dark Matter, das hatten wir schon vor längerer Zeit mal geplant gehabt, hier zu besprechen. Und irgendwie hatten wir es dann verworfen, weil wir irgendwie gehört haben, dass das vielleicht doch nicht nicht so gut sein soll. Und ich bin da mal so reingeschlittert, als ich hier durchgezappt habe bei den Sky-Programmen. Und irgendwo lief das da. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo, Atlantic oder Fox oder irgendwas. Oder Sci-Fi, nee, glaube ich, war sogar das Sci-Fi-Channel. Und da fing das gerade an, die erste Folge. Da habe ich gerade in dem Moment reingezappt und dachte ich, okay, jetzt guckst du es halt mal. Ne? Das war jetzt ein Zeichen. Und
irgendeine Serie lief ein Zeichen. Die muss ich gucken.
Nee, genau, ausgerechnet die Serie, die wir eigentlich nicht besprechen wollten, da fängt die erste Staffel, erste Folge gerade in dem Moment an, wo ich reinzapp, ne? Und es geht darum, dass auf so einem Raumschiff, da erwachen so nach und nach so ein paar Leute. Ja? Man hat ungefähr denselben Wissensstand wie diese Leute auch. Also die wachen auf und haben eigentlich keine Erinnerung mehr, wie sie da hingekommen sind. Und sie wissen natürlich auch erstmal nicht, was los ist und versuchen erstmal, sich gegenseitig erstmal zu schützen, weil keiner weiß, was vielleicht die anderen irgendwie für, ja, ob die eine Gefahr darstellen oder nicht. Und sie kommen dann nach und nach dann darauf, dass sie alle eigentlich an dem gleichen Thema leiden, nämlich dass sie irgendwie nicht mehr wissen, was ihnen passiert ist. Ja. Sie stellen dann auch fest, dass das Lebenserhaltungssystem von dem Raumschiff nicht mehr funktioniert. Das müssen sie erstmal wieder herstellen. Und sie kommen dann natürlich nicht daran vorbei, nun alle zusammenzuarbeiten und dieses Schiff zu erkunden. Und sie entdecken halt nach und nach erstmal auch so Waffen und reimen sich halt dann nach und nach so ein paar Geschichten zusammen und sie stellen dann fest, dass dieses Raumschiff, auf dem sie sich gerade befinden, gerade auf einen Planeten zufliegt, auf dem so Kolonialisten sind und dort oder auf dem Weg dahin oder nee, warte mal, als sie dann in der Kolonie sind, so war das genau, überlegen sie noch, was, ob die Waffen vielleicht für die bestimmt waren oder wie auch immer und stellen dann aber fest, dass sie eigentlich ziemlich böse Buben sind oder waren und sie sind alle auf dieses Raumschiff verfrachtet worden, um eigentlich diese Kolonialisten auszurotten. Und die stehen aber gerade vor so einer größeren Gefahr und da sind so ein bisschen in einer Zwickmühle. Helfen sie denen nun oder sollen sie denen helfen vielleicht gegen die Bedrohung oder ja, oder sollen sie quasi das machen, was eigentlich in ihren Genen liegt, ja, wofür sie offensichtlich angeheuert wurden. Und dann ist natürlich prinzipiell noch die Frage, ja, was steckt da überhaupt dahinter? Und ja, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen oder weiß gar nicht.
Naja, eigentlich hast du ja so ein bisschen das ist für mich zumindest den einzigen Spannungsbogen schon vorweggenommen. Also das
ist Pilot-Episode, ja.
Ja, nee, das ist ja auch, ich hätte es ja auch gesagt, aber ich meine also, das Interessante, beziehungsweise das Seltsame bei dieser Serie, finde ich zumindest, die plätschert halt wirklich so in diese ersten 45 oder sagen wir mal 40 Minuten so vor sich hin. Du hast wirklich so alle Klischees, die du irgendwie haben kannst, also die wachen so nacheinander auf und sie sprechen auch manchmal von diesen Klischees mancher an, wo du denkst, also das ist ja nun blöd, dass das so und so ist. Und genau das sprechen die in der nächsten Szene an und dann wird das quasi so ein bisschen auf die Schippe genommen, lustig gemacht. Und die angesprochene Zoe Palmer, diese Blonde, die hast du die schon erwähnt? Das
ist eine Android,
sind das fünf Leute gewesen? Warte mal, fünf? Durchgezählt, egal. Also fünf Menschen da sind und von allen dabei. Also eine, die halt das Schiff bedienen kann, eine, die eine so ein Kung-Fu-Fighter, dann so ein Medical, so ein Arzt irgendwie und immer wenn sie quasi ihre Fähigkeiten abrufen, dann erinnern sie sich da auch daran, können sich aber ansonsten eigentlich nichts erinnern. Und einer von denen ist halt auch so ein bulliger Typ, der, wenn Waffen da sind, der muss die erstmal ausprobieren und der befreit halt so ein Android. Und da das Schiff gerade wieder so auf einigermaßen Kurs ist, sagt das auch, ja, es gibt eine Bedrohung, tralala. Und dieser Android war eigentlich dazu da, anscheinend irgendwie das Schiff zu beschützen und wendet sich gegen sie. Und naja, so letzte Minute wird deaktiviert und ist dann plötzlich freundlich und so. Also so ein bisschen so ein Data-Verschnitt aus Star Trek.
Aber eine Frau.
Aber eine Frau, ja, natürlich. Also, und dann hast du aber auch so wirklich so dieses typische Klischee. Du hast so ein Muki-Atze, du hast so einen japanischen Karate-Typ, du hast so den Charmeur, du hast die, ich sag jetzt mal, weibliche Chefin, die läuft immer so bauchfrei rum. Also alle Weiblichen sehen sowieso gut aus dort irgendwie, damit man da überhaupt bei Stange gehalten wird als Mann in dieser Sci-Fi-Serie. Und erst so ganz am Ende gibt es diese Offenbarung, dass eben diese vier oder fünf, also Stammbesetzungsmitglieder, außer nämlich diese Ärztin, eigentlich Kriminelle sind und dass das Schiff eben diesen Namen hat, wie die Kolonie dachte, das sind diese Außerirdischen oder was auch immer, die da kommen wollen und diese Kolonie vernichten wollen. Und jetzt sind sie halt in dieser moralischen Zwicklage, vernichten wir jetzt diese Kolonie und machen unserem Ruf alle Ehre oder sind wir jetzt die Guten, weil wir ja irgendwie das Gedächtnis verloren haben. Hast du eigentlich noch weitergeguckt, Erik, oder hast du den Piloten geguckt?
Ich habe noch irgendwie ich glaube, dritte Folge habe ich noch geguckt. Und,
also bis zur dritten oder erste
und dritte? Noch, erste bis dritte natürlich. Ja, nee, ich lasse mal zwischendrin.
Das klang jetzt so, ne? Ich habe noch die dritte Folge geguckt, deswegen.
Genau, aber nee, das so, ist besser, da komme ich schneller voran, weißt du.
Ich fand das plätscherte so dahin und dachte mir, ach nee, weißt du, musst du überhaupt nicht gucken. Und wirklich nur so dieses letzte bisschen, so ganz am Ende war dann so dieser Punkt, wo ich sagte, hey, klingt spannend, wäre eigentlich eine ganz coole Sache, da nochmal dran zu bleiben. Wie geht das denn weiter, Erik? Also wie ist der Aufbau generell? Ist es dann so, also trotzdem so weiter spannend oder ist es das gleiche Strickmuster wie die ersten 40 Minuten und nur die letzten drei waren spannend?
Nee, also die erste Folge ist natürlich erstmal so dieses gegenseitige Kennenlernen, um erstmal so klar zu ziehen, worum es sich handelt. Ich glaube, die nächste Folge, die spielt dann mehr oder weniger auf dieser Raumstation mit und das ist halt, ich habe momentan so ein bisschen so eine Trash-Phase. Ich mag momentan so trashige Sachen gerne gucken. Das fing irgendwie da so mit Sharknado an und ging dann über andere High-Filme und auch Serien. Und die Serie ist schon reichlich trashig. Also die ist jetzt nicht irgendwie besonders gut gefilmt wie True Detective oder Game of Thrones oder irgend sowas, sondern man sieht schon deutlich, dass es so Kulissen sind und auch alles nicht so hundertprozentig perfekt alles. Und ja, die Charaktere sind auch ziemlich billig gezeichnet. Das hast du ja schon eben erwähnt. Ja, das ist ja völlig Stereotyp. Der eine ist so, der andere ist so. Und ja, dieses Sci-Fi-Thema, mich interessiert halt noch irgendwie, wie das ausgeht und dieser Trash stört mich jetzt erstmal nicht. Ne? Ich finde es teilweise unfreiwillig komisch, manche Dinge, und ich werde auf jeden Fall das noch fertig gucken. Ich kann es ja dann nochmal kurz ansprechen, wenn ich es dann fertig gesehen habe.
Naja, der erste Teil wird 13 Episoden haben, ob es eine zweite geben wird, weiß ich nicht. Ist sowieso interessant. Also Kanada scheint aber auch ein Land zu sein, wo doch immer mal das eine oder andere, ich sage jetzt mal hochwertiger in Anführungszeichen, hochwertig, also für Kanada-Verhältnisse, jetzt sage ich einfach mal so, produziert wird. Und selbst eine von den weiblichen Schauspielerinnen, die auf diesem Planeten nachher waren, also die mit das Sagen hatten, die hatten schon bei Under the Dome mitgespielt. Also eine der Mütter von einer der Parteien da, die, wo das so ein lesbisches Paar war und die dann gestorben ist in irgendeiner Folge, glaube ich. Die spielt da auch mit. Also es sind keine unbekannten Schauspieler, die da mitmachen. Also vielleicht nicht so die bekanntesten, aber auch keine unbekannten. Insofern fand ich es halt auch interessant irgendwie. Und wie gesagt, mich hat es gereizt. Und was ist dann so der rote Faden für dich momentan nach drei Episoden?
Die bewegen sich dann halt immer durch den Weltraum noch weiter und gucken dann halt, lassen sich da so ein bisschen hin und her treiben, versuchen halt immer noch rauszufinden, was dahinter steckt, wer sie halt da drauf verfrachtet hat und wieso und weshalb und so. Und zwischendurch kommen sie halt immer wieder zu Stellen, wo sie halt überlegen müssen, helfen sie da jetzt oder was ist da ihre Mission eigentlich und so. Das ist ganz nett, ja, aber das ist bei Weitem nichts für jedermann.
Ja, kein Tiefgang, das erwartet man wahrscheinlich bei einer Science-Fiction-Serie auch nicht. Oder es steht da sogar, es ist ja keine Science-Fiction-Serie. Ich gucke gerade, das Genre nennt sich Space Opera, was natürlich einiges erklären würde. Ne? Alex, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja grundsätzlich, Sci-Fi ist ja nicht ganz, also dir abgeneigt, aber das war nicht so 100% dein Ding, oder?
Nee, also ich fand das ganz, ganz schlimm. Also wie ihr schon gesagt habt, die erste Folge war ja doch eher ziemlich dahin plätschernd und alle stellen sich einmal vor, hallo, ich bin der, ich kann dies und das. Und das war so überhaupt nicht, also nicht wirklich spannend gemacht. Und die ganze Charaktere waren noch sehr eindimensional und das hat mich so ein bisschen am Anfang so ein bisschen an hier den Film Cube erinnert, wo die alle da in einem Würfel gefangen sind und sich dann irgendwie ich habe das gedacht, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass sie alle sich gegenseitig dann irgendwie misstrauen und sich irgendwie abmurksen müssen, aber das war es dann doch nicht. Aber so ein bisschen, ja, alles so Stereotypen, wie ihr schon gesagt habt, und die Story an sich fand ich so lahm und dann auch keine coolen Effekte oder das Raumschiff total billig irgendwie gemacht, wenn es da mal von draußen gezeigt wurde. Von daher, ja, ist mir da einfach jetzt die Zeit zu schade, um da weiter zu gucken, um einfach zu wissen, wie es ausgeht. Das ist dann, da ist es einfach zu wenig, um da.
Weil wir immer die Vergleiche ziehen, Alex, also eher nicht für Alex allgemein, sondern wir haben ja in diesem Raumschiff immer noch so eine riesengroße Tür, wo dann hier unser Muskelprotz mit Waffen einmal dagegen ballert und eigentlich fast das passiert, was man erwarten kann, denn feuert zurück und ist quasi selber erstmal ausgenockt. Ist das irgendwie dann in den nächsten zwei Episoden, die du dann noch geguckt hast, nach der ersten Folge irgendwie mal geklärt worden? verraten, was da noch an Bord ist von diesem Raumschiff, oder ist das immer noch im Unbekannten erstmal?
Ich glaube nicht. Also bis jetzt. Weil mich hatte, stimmt, das fehlt noch, ja.
Mich hatte nämlich das ganze Setting dann so ein bisschen an einen Comic von Garth Ennis erinnert, der heißt Caliban.
Das ist ja basierend auf einem Comic, das Dark Matter. Aber ne?
Weißt du, wie der Comic heißt dazu? Auch Dark Matter?
Ja, hier. Ist a Science Fiction Series created by Joseph Malossi and Paul Mully and is based on the comic book of the same name. Also Dark Matter offensichtlich.
Okay.
Ich habe hier auch einen Link, den werfe ich dir mal hier rein bei uns in den Chat. Zack.
Da werden wir es nochmal entsprechend verlinken. Bei mir war es nämlich
Dark,
so...
Dark Horse Comics.
Aha. Dark Horse, ja. Caliban ist auch... Nee, das ist bei Avatar erschienen. Und da war es halt auch so. Da kollidiert ein Raumschiff, was eigentlich auch perfekt für eine TV-Umsetzung wäre oder Serie oder Film, ist egal, mit einem Alien-Raumschiff und dann fangen sie auch da an zu erforschen, dieses Raumschiff, und war auch ein bisschen Stereotyp, wie gesagt, deswegen, aber war schon ganz okay. Also man kann es gucken, also ich gucke vielleicht auch nochmal in die zweite Folge rein, mir hat der Cliffhanger so ganz gut gefallen und es gibt so ein paar Aspekte, die ich ganz nett finde, und wie gesagt, wenn da kanadische Schauspieler mitspielen, die man aus Lost Girl kennt, dann muss man natürlich dabei bleiben.
Da gucken wir jetzt alles, wo Lost-Schauspieler und Lost-Girl-Schauspieler...
Lost Girl und Lost, genau. Das ist einfach ein bisschen unseren Horizont zu erweitern. Aber war interessant, das alles zu sehen. Ich sehe gerade, Will Wheaton taucht auch auf.
Oh, guck mal.
Ich habe
noch nicht gesehen.
Ja, ich gucke da gerade. Also wiederkehrende Schauspieler ist einer Will Wheaton. Bin mal gespannt, in welcher Rolle der da auftaucht.
Er macht ja momentan überall mit, oder?
Ja, aber nur so Hauptrollen, glaube ich, eher weniger. Mehr so Gastauftritte immer, finde ich zumindest. Also ich habe noch nie in keiner kompletten...
Ob der Englisch durch ist mit so alles in allen? Nee, ne?
Mit
Erich, du als alter Filmkenner.
Wie durch?
Geld verdienen oder was? Da musst du, glaube ich, nicht mehr. Nee,
auf der ausgesorgt hat. Was bloß, weil er mal in drei Star Trek-Folgen
mit. Ja, das denke ich nämlich auch. Das ist nicht so, so dicke wird das nicht haben.
Der macht, glaube ich, relativ viel nebenbei noch. Der hat, glaube ich, auf YouTube also eigene Shows, eigene Konzepte oder sowas. Ich glaube, der ist dick im Geschäft. Also ich glaube, der muss das nicht.
Ja, na gut.
Also ich würde es so einschätzen. Wenn da draußen irgendeiner der Hörer andere Informationen hat oder besser Bescheid weiß. Also ich glaube, der lebt ganz gut davon, was er macht. Oder wo muss nicht mehr
allzu viel. Wo siehst du, dass da Will Wheaton mitspielt? Wo siehst du das?
Bei der Auflistung der Schauspieler unter, ich werfe dir den Link rein, und da steht es dann direkt unter Recurring
also mit dabei. Also bei IMDb ist er nicht aufgeführt, glaube ich. Ich sehe ihn da nicht.
Und ja, taucht jedenfalls wieder auf. Bin ich mal gespannt, in welcher Rolle und wann. So, gut. Dann soll es das auch zu Dark Matter gewesen sein. Interessanter zumindest für alle Sci-Fi-Trash-Liebhaber. Sicherlich etwas, wo man sagen kann, da kann man doch gerne mal reinschauen. Dann kommen wir zu den deutschen News. Und eine der News, die Annemarie ganz oben reingeschrieben hat, ist iZombie. Das wird demnächst auf dem wahnsinnig tollen, ist immer noch Frauensender eigentlich, Six starten.
Ja, wird, glaube ich, so ein bisschen beworben.
Aber wir können noch mal ganz kurz aufs Ende von iZombie. Ich habe es mich mittlerweile gesehen.
Na, ich würde erst mal sagen, genau, ab 13. August könnt ihr iZombie immer Donnerstag 21.10 Uhr auf Six schauen, und Dani hat die erste Staffel jetzt beendet.
Genau, und ich muss sagen,
Resümee?
Ich finde es gut. Ich fand's, ich habe jetzt vielleicht nicht da gesessen und geheult, wie gewisse andere im Team, Erik, ne? Aber ich fand es ganz in Ordnung. Wie gesagt, es weicht dann am Ende wirklich komplett.
War doch nicht zum Heulen.
Du hast doch geheult
letztens. Du hast letztens gesagt, du saßt da und hast geheult. Hast du wieder verdrängt oder was?
Ich war iZombie.
Alex?
Nein, da habe ich
mich
geheult.
Du hast geheult, Annemarie, habe ich auch noch in der Kopf.
Wirklich?
Ja. Naja, wie auch
immer. Scheiß.
Aber ich fand's halt überraschend. Ich meine, ich fand es ein bisschen wieder Stereotyp, weil das war zu erwarten, dass sie dann das macht, was man so gefühlt denkt. und man weiß auch, dass einer von den Hauptpersonen sicherlich auch noch nicht durch sein wird. Und also es ist so, ich denke mal, sie waren sich noch
aber
nicht ganz...
Aber es war so viel, also so überraschend alles. Und
ja, aber
schon allein der Kampf in dem Butcherladen da in der Fleischerei, das war ja wohl...
Ja, zu viel, aber ich glaube, als sie diese Serie, diese letzte Episode gedreht haben, war denen noch nicht klar, gibt es eine zweite Staffel oder nicht. Weil das könnte auch prima, also so wie es gemacht worden ist, es ist ja nicht so viel hängen geblieben, also so viel offen geblieben erstmal. Hätte auch prima ein Ende sein können. So, und,
also ist ja von Rob Thomas, und der hat ja nach Veronica Mars, was ja wirklich überraschend nach der dritten Staffel abgesetzt wurde, hat er jetzt wahrscheinlich immer, setzt er alles auf eine Karte und sagt dann, ach, Ist mir doch egal, selbst wenn ihr mich absetzt, bringe ich hier noch was Tolles zu Ende, kann ich mir vorstellen.
Aber es ist nicht abgesetzt, Annemarie. Im Oktober geht's weiter und wir werden es wieder weiter gucken.
Und ich folge den Hauptdarstellerin und den Hauptdarstellern auf Twitter und Instagram. Und die posten heute und gestern, Tag der Aufnahme 21.07., ganz lustige Sachen vom Trailer, von ihren Trailern und vom Skript, denn heute beginnen sie zu shooten für die zweite Staffel.
Ich folge zwar nur auf Instagram, aber da sind auch manchmal ganz nette Bilder dabei. Also es scheint auch ein Team zu sein, was sich gut versteht miteinander. Zumindest hat es mal so den Eindruck. Erik, hast du es eigentlich mittlerweile zu Ende geschaut?
Oder die erste Staffel noch nicht, nein.
Noch nicht ganz. Okay, dann lassen wir dich mal außen vor, aber kannst ja dann bei Gegebenheit dein Feedback geben.
Genau, dann mache ich jetzt mal noch weiter. Am 18. August, also nur ein paar Tage später, könnt ihr auf ZDF Neo, falls sich mal jemand auf seiner Fernbedienung dorthin verwirrt, die ganz tolle Serie The Nick schauen, immer 22.30 Uhr. Hatten wir auch, glaube ich, mal hier in der Besprechung mit Clive Owen in der Hauptrolle. Geht um ein Krankenhaus in den, ich weiß gar nicht, Anfang des 19. Jahrhunderts. Beziehungsweise 20. Jahrhundert war das ja dann, mochte ich wirklich sehr. Es sind, glaube ich, nur 10 oder 12 Folgen und ist unbedingte Schauempfehlung von mir. Ist ganz, ganz
passt
toll.
Auch, denke ich mal, ziemlich gut zu dem Sender. Also es war ja schon so ein bisschen, Bildungsfernsehen will ich es nicht nennen, aber so ein bisschen gehobeneres Niveau. Also nicht ganz so ganz leichte Kost. Also zu ZDF Neo passt ganz gut. Hätte auch prima zu Arte zum Beispiel gepasst, finde ich so vom Flair her. Hm. Also wer es gucken will, ab 18.08. ab 22.30 Uhr auf ZDF. Neo.
Genau, dann haben in den letzten Tagen hat die RTL-Gruppe sein Programm vorgestellt und da habe ich mir jetzt mal so für RTL Nitro, ich weiß nicht, ob den Sender noch niemand auf dem Schirm hat, die werden demnächst, also gibt es noch keinen genauen Sendeplan, aber die haben eben gesagt, sie werden Brooklyn Nine-Nine, 12 Monkeys und From Dusk Till Dawn in der deutschen Free-TV-Erstausstrahlung zeigen. Also die haben ja im Moment auch was ich da immer mal sehe, wenn ich durch.
Na gut, Free-TV, weil wir haben letztens ja eine E-Mail bekommen, also dieser was kommt alles demnächst bei, was war es, Netflix, glaube ich, rein ins Programm. Da ist Brooklyn Nine-Nine ab 1.8.2015 verfügbar, erste Staffel.
Ja, also, aber das will. Ist ja Netflix, da musst du ja für bezahlen. Und RTL Nitro hast du so, wenn du, das hat vielleicht nicht jeder, musst du nochmal einen Sender-Durchlauf machen, aber es ist eigentlich einer von den kostenfreien RTL-Sendern. Und da wird es eben dann müsst ihr nichts bezahlen.
Auf 12 Monkeys bin ich auch gespannt. Alex, du hast es ja zu Ende gesehen, da wird es ja auch eine zweite Staffel geben. Denkst du, eine zweite Staffel lohnt sich?
Ja, auf jeden Fall. Ich war ein großer Fan von. Schöne Story. Der Erik, meine ich auch, hat er auch da geguckt. Und super Sache. Mit dem Zeitreisen hin und her und irgendwas verändert sich immer und dann gucken, wie es weitergeht und man kann doch nicht die Vergangenheit ändern. Also, ganz coole Geschichte. Also was mag ich ja.
Okay.
Daher. Daumen hoch.
Und Vox hat auch einiges bekannt gegeben, Annemarie.
Genau, Vox, die werden How to Get Away with Murder zeigen, The Night Shift, das war ja Erik großer Fan von. Und Chicago PD, das ist ja das Spin-off von Chicago Fire, was ja jetzt sowieso schon bei Vox läuft. Also uns wird ja dieses Jahr wird Chicago Med, glaube ich, also noch ein drittes Spin-off. Erstmal in den USA, ich glaube bei NBC läuft das anlaufen und dann wird das, gehe ich von aus, wird das nächstes Jahr auch bei Vox zu sehen geben.
Also deine News führen mir vor Augen, dass ich noch ein paar Serien habe, die offen sind. Also 12 Monkeys will ich irgendwann zu Ende gucken, How to Get Away with Murder will ich irgendwann noch zu Ende gucken, also so viel Zeit habe ich gar nicht. Also, aber es gibt eine ganze Menge gute Serien, die man nochmal gucken kann, wenn man möchte. Under the Dome, dritte Staffel, hatte ich letzten Podcast schon erwähnt. Annemarie, ist dir sicherlich aufgefallen, du hast ja nachgehört.
Ja, dritte dass du Staffel. Weiter guckst und du weißt nicht warum, weil es eigentlich Quatsch ist.
Ja, es wird, aber was ich gesehen habe, das wahrscheinlich wieder nur den Insidern was sagt, beziehungsweise die bei Lost ein bisschen dabei waren. Brian K. Vaughan schreibt an der dritten Staffel mit. Genialer Comicautor, genialer Drehbuchschreiber. Könnte was bringen, aber ich bin jetzt da bei Episode 4 und bin mir immer noch nicht so, also jetzt bin ich mir wieder nicht mehr so ganz so klar. Also ich denke mal, also Bauchgefühl würde mir sagen, nach der dritten Staffel ist Schluss, weil es wird langsam echt ein bisschen zu weit vom eigentlichen Drehbuch sich entfernt und zu aufgebauscht in eine ganz seltsame Richtung, also meine Prognose. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, also wenn jemand das auch noch mitguckt, ich weiß, es gab den einen oder anderen, der Under the Dome auch ganz gerne geguckt hatte. dann einfach mal reinschreiben, ob das nur mein persönlicher Geschmack so ist oder ob das andere Fans von dieser Serie genauso sehen. Dann hat Erik noch eine News, die demnächst Stuttgart mobilisiert. Demnächst kommen mal ein paar Leute nach Stuttgart, da kommt ja, passiert ja sonst eigentlich nicht viel. Und jetzt scheint da der Bär zu steppen.
Wir bauen ja auch einen neuen Bahnhof dann für die vielen Gäste, die dann kommen werden. Und zwar, es gibt ja diese Comic-Con in den USA immer sehr erfolgreich, weil sie da auch meistens von irgendwelchen Serien oder Filmen da irgendwelche exklusiven Trailer zeigen und weil auch irgendwelche Serienstars und Filmstars mit da sind. Und ich habe ja schon mal diverse Versuche in Deutschland sowas aufzuziehen, die mehr oder weniger fehlgeschlagen sind. Und jetzt soll es wohl eine offizielle Comic-Con geben und in Stuttgart wird demnächst eine stattfinden. Und zwar, Mann, wo habe ich jetzt hier den Termin? Ach hier, genau, 25. und 26. Juni 2016. Hier in den Stuttgarter Messehallen, die ziemlich cool sind. Das sage ich nicht nur, weil ich hier wohne, sondern ich habe schon diverse Messehallen gesehen. Ich bin beruflich da viel unterwegs gewesen und ich finde die eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Also es gibt ziemlich schlimme Messen. Also Köln ist zum Beispiel eine ganz schlimme Messe oder Hannover ist ganz furchtbar, die Messe, das Messegelände. Ich mag halt solche klar strukturierten Hallen wie in München oder so oder wie in Stuttgart eben auch und ist auch gut erreichbar, ist direkt neben Flughafen und hat auch S-Bahn-Anschluss, da seid ihr ganz schnell in der Stadt drin. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, wenn ihr sagt, ja, interessiert mich, möchte ich gern herkommen, ich würde euch empfehlen, jetzt so langsam, aber sicher schon mal irgendwie Hotels zu buchen. Ich kann euch da auch ein paar empfehlen, die günstig sind in der Nähe oder so, wenn ihr was wissen wollt. Schreibt einfach mal einen Kommentar oder so, dann kann ich mich an euch wenden. Die Preise sind auch ziemlich günstig. Da war irgendwas von wegen 15 Euro für eine Tageskarte oder ich glaube 25 Euro für ein Wochenendticket, also für 2 Tage. Und Kindertickets, die waren nochmal ermäßigt. Also sind eigentlich auch ziemlich faire Preise.
Klingt doch interessant. Wäre dann auch mal interessant. Vielleicht wären wir ja eingeladen. Wir wurden ja, also das war ja so ganz lustig, in London war jetzt ja auch von APC so ein Blogger, Dingsbums treffen und eine Woche vorher hatte man uns angeschrieben, ob man die auch hätte kommen wollen und dann 2 Tage später wurde schon wieder abgesagt, bevor man richtig antworten konnte. Vielleicht möchte ihr uns ja die Organisation von Comic-Con Stuttgart da irgendwie einladen. Natürlich muss ich dann Unterkunft und Hotel bezahlen und Flug und so. Aber
also Comic-Con ist nicht der Veranstalter. Also
ja, die Organisation.
Wir können doch bei Erik übernachten.
Ja, ja. Alle nicht. Also
im feuchten Keller unten.
Nee, der Keller, in dem sitze ich ja. Der ist super. Selten. Der ist schön kühl jetzt, wenn es hier
und so dann bringt Erik seine Kamera mit, dann machen wir mal sogar mit Face, also richtig mit Video und so. Mal gucken, es ist alles noch ein bisschen hin und ist alles noch nicht so.
Also der Veranstalter.
Da kann ich nicht an dem Termin. Oh.
Also der Veranstalter ist die FatCon GmbH, die ja auch diverse hier Star Trek Conventions sowas veranstaltet und auch die RingCon, also die Herr der Ringe Convention. Und die sind da schon ziemlich erfahren, was das angeht. Deswegen hat sich da diese internationale Firma, die auch als Partner ausgesucht. Und die wollen halt diese Comic-Fans, die sich momentan hauptsächlich ja auf der Leipziger Buchmesse und auf der Kölner Comic-Messe und auf der Gamescom, hier diese ganzen Cosplayer und sowas, die sich da so ein bisschen ausgetobt haben, die wollen sie eigentlich dann dorthin lotsen, dann zu diesem Event. Das soll dann das große Ding werden in Deutschland. Haben sich auch schon einige Stars angesagt. Von Buffy jemand und von Stargate und von Star Trek Schauspieler. Also da werden aber bestimmt dann noch mehr kommen, wenn dann bekannt ist, wenn es dann näher dran ist, der Termin.
Wir hatten ja schon außerhalb schon festgestellt, dass wahrscheinlich nur die Creme der Creme kommt. Aber wahrscheinlich kommen die richtig großen Stars vielleicht dann auch noch. Dann so kurz. Ja,
du,
Will Wheaton, da würde ich wahrscheinlich sogar kommen. Den würde ich gerne mal live kennengelernt. Also weil ich finde den irgendwie cool, den Typen.
Und wenn wir von Fortsetzung folgt dorthin kommen, das ist doch eigentlich dann auch eine Reise Will wert.
Auf alle Fälle, meinst du?
Bestimmt.
Genau, wir setzen uns dann an so einen Tisch und geben Autogramme.
Na gut, dann kommen wir direkt zur nächsten Serie. Wir hatten ja schon der Eingangsvorstellung gesagt, dass es hiervon etliche Filme gibt und die Serie interessanterweise sich auch in der Serie über diese Art von Fortsetzung innerhalb einer Serie irgendwie lustig macht, was ich sehr schön fand, aber Erik dann auch schon im Vorgeplänkel gesagt hat. Da kann er gleich noch was dazu sagen, dass das an den Filmen wahrscheinlich auch schon so war. Es geht um Scream, jetzt nicht als Film, sondern auch als Serie und Anne-Marie. Na gut, man muss wahrscheinlich zugegebenermaßen, ich glaube, es gibt kaum einen da draußen, der nicht wahrscheinlich mindestens einen von diesen Filmen gesehen hat, aber erzähl uns trotzdem mal, worum geht's denn bei Scream?
Bei Scream der Serie oder Scream dem Film?
Da wir hier einen Serienpodcast machen, würde ich erstmal mit der Serie anfangen und dann kannst du gerne dich mal über die Filme auslassen, falls du irgendwie was zu den Filmen zu sagen hast.
Du hast dich jetzt nur unklar ausgedrückt.
Nein, hat er nicht. Du warst einfach nur durcheinander.
Läuft auf MTV. Also da hat man jetzt eigentlich nicht mit einer großen neuen Superserie gerechnet. Ich zumindest nicht. läuft schon ein paar Jahre, war die Ankündigung, dass die Serie kommen würde und dann auch, ja, das Konzept wird ähnlich sein, aber wir haben eine neue Maske. Also immer jede Menge News, jetzt endlich tatsächlich mal die Serie im Fernsehen lief. Jetzt ist es soweit. Ich habe mir die ersten zwei Folgen angesehen. Und worum geht's? Eigentlich geht's fast um das Gleiche wie in den Filmen. Es geht um einen Freundeskreis an einer Highschool, ein paar super schöne, super langweilige, stereotype Menschen und einer aus der Gruppe wird ganz bestialisch umgebracht. Und dann begleiten wir den Rest der Gruppe, wie sie damit umgehen und wie der Killer weiter rumläuft. Das ist so die mega, mega Kurzfassung. Ja, dazu kommt, also das Ganze spielt auch in einer Kleinstadt in Lakewood. Die Filme spielten ja in Rosewood, also ja, auch da gibt's Gemeinsamkeiten. Hier kommt jetzt hinzu, dass von unserer Hauptdarstellerin, der Emma, noch so eine Hintergrundstory eingeführt wird aus der Vergangenheit, die ihre Mutter betrifft. Vor 20 Jahren gab es in dem Örtchen schon mal einen Killer. Und da war eben Emmas Mutter, die jetzt Gerichtsmedizinerin ist, war sie involviert, gab es einen jungen Mann, also sie war auch im Teenageralter und der junge Mann war sehr verliebt in sie, war aber, ich weiß gar nicht, hatte eine Krankheit.
Ja, dieses Elefantenmenschen, also diese
Entstellung. Ja, also ich glaube, er war entstellt und ja, wirkte auf alle wie ein Monster, wurde dadurch auch in der Schule verprügelt und wurde dann zu Hause unterrichtet und irgendwann spitzte sich das eben zu, dass er dann diverse Menschen umbrachte und eigentlich ist die Geschichte oder eigentlich ist es wohl damals so ausgegangen, auch dass er eben selbst dann von der Polizei getötet wurde, aber jetzt eben durch diesen Mord an diesen jungen Mädchen wird jetzt vermutet, oh, vielleicht kommt er ja wieder und er ist ja gar nicht tot, aber das wird eigentlich in der ersten Folge noch gar nicht so sehr aufgegriffen. Aber da gibt's eben diese Hintergrundstory und da wird dann auch, ich weiß jetzt gar nicht, im Piloten oder in der zweiten Folge, kommen dann kleine Andeutungen in Richtung der Mutter, die damals Daisy genannt wurde und eigentlich kennt niemand eben diesen Namen Daisy. Eigentlich heißt die Mutter anders, weiß gar nicht wie. Thomas. Und dann bekommt sie eben ein kleines Geschenk, wo eben steht, hey Daisy und so. Also, wo dann, oh, das ist vielleicht dieser Mörder von vor 20 Jahren. Also alles ein bisschen
spooky. Ein Herz hat sie gekriegt.
Nee, das Herz hat sie vor 20 Jahren.
Nein, ein richtiges lebendes Herz. Also nicht von dem Menschen, sondern von dem Tier irgendwie.
Stimmt, ja, das hat sie ja, das war ja ganz cool. Konnte sie sofort rausfinden, weil sie ja eben Medizinerin ist. Das war ganz
Gerichtsmedizinerin.
Hätte ich auch noch erkannt.
Okay. Ja, dann sie ist auch in einer, ich weiß jetzt nicht genau, in einer, was für einer Beziehung mit dem Sheriff der Stadt, ob das eine direkte Liebesbeziehung ist, schon von den ganzen Filmen, der Sheriff scheint ganz kompetent zu sein. Ja, und dann gibt's auch noch einen Sheriff in der Stadt, da hat die Mutter, ich weiß nicht, eine Beziehung, Liebesbeziehung oder so ein On-Off-Ding, weiß ich jetzt nicht genau, wurde noch nicht direkt benannt, was da läuft. Jedenfalls scheint der im Vergleich zu den bisherigen Filmvorlagen relativ kompetent, hat auch ein bisschen Ahnung, ist ein bisschen pfiffig, also hätte ich jetzt nicht so erwartet, hätte ich gedacht, ist auch so ein Tölpel, aber ich glaube, es gibt dann noch so ein, ist glaube ich in der zweiten Folge, ich weiß nicht, ob das der Bürgermeister ist oder ob der was mit der Schule zu tun hat, weil eigentlich ist er erst im Polizeibüro, später ist er dann aber beim Basketballspielen der Schule und der wirkte so ein bisschen, wie man sich halt so den blöden, selbstgerechten Politiker / Direktor vorstellt, der dann so vielleicht mal Sachen entscheidet, die nur nach seiner Nase gehen und nicht wirklich logisch sind. Also da hätte man dann auch die Rolle besetzt. Die Jugendgruppe geht eben mit dem Tod von ihrer Freundin, von Nina, der ganz am Anfang der Folge ganz nett inszeniert ist. Sie ist allein in ihrem Haus und wird dann eben nach vielen pseudo-gruseligen Momenten, wo man denkt, okay, jetzt passiert's, nein, jetzt passiert's noch nicht, wird sie eben umgebracht und da werden neue ja, 2015er Versionen, Möglichkeiten ins Spiel gebracht, die es eben damals in den Filmen noch nicht gab. Sie bekommt dann per Handy ein Video von sich, wie sie gerade eben durchs Zimmer gelaufen ist. Das ist ganz cool gemacht. Dann bekommt sie Nachrichten und wird angerufen und das ist ganz cool. Und ja, ich will jetzt nicht so viel zu dem Mord verraten, weil es eigentlich, also es hat mir sehr gut gefallen. Aber es war auch ein bisschen blöd, weil sie war halt alleine zu Hause und dann aber, als sie merkt, okay, sie wird jetzt wirklich verfolgt, klopft sie an ihre eigene Tür, weil sie ist dann draußen am Pool verzweifelt und ist eigentlich nur der Hund drin. Das war ein bisschen blöd.
Oh, das ist dir auch aufgefallen. Ich dachte, was will die jetzt? Weil die
ja, ich
macht
dachte
Musik
auch, sie ist
ganz laut
bei den Nachbarn, aber
und dann
da war ja nur das
da
eigene Haus.
Dachte, Hilfe, 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 helfen Sie mir. Und ich dachte, wer?
Ja, die wollte ja wieder rein. Die wollte ja wieder rein.
Ja, aber in ihr eigenes Haus. Und da war ja keiner da. Das war ja das Lustige.
Ja, vielleicht hat sie, weil
verstecken.
Ja alles auf Sprache reagiert hat, dachte also. Sie, vielleicht geht die Tür auf. Ich weiß nicht, aber es wirkt echt ein bisschen bescheuert. Und ja, Sprache reagieren, das andere, was echt cool war. Sie hat halt immer in ihr Handy, ja, Music on und alles gesprochen. Und da, als sie merkt, okay, ich befinde mich in Gefahr, wollte sie halt wieder am Handy den Notruf wählen. Dann hatte aber, ich weiß nicht, nasse Hände und konnte auf dem Handy nicht richtig tippen. Und dann hat sie auch, wollte sie jetzt sagen, call 911. Und dann sagt halt so Siri, calling Buttery Pants. Das war echt die erste Szene, wo ich mal echt lachen musste. Ja, das ist eben der Tod. Und deren Freunde gehen eben so ein bisschen so typisch Scream-mäßig damit um. Erstmal sind sie so ein bisschen geschockt, aber naja, Leben muss ja weitergehen und wie können wir jetzt am besten um sie trauern? Ja, machen wir doch eine Party, wo wir die halbe Schule einladen und trinken. Ja, typisch Teenie-Slasher-Film.
Ja, die Iren würden irgendwie sagen, das ist vollkommen normal. Wenn einer, wenn einer stirbt, das säuft man erstmal. Aber das sah auch so aus wie, also egal was, also Teenager brauchen bloß eine Entschuldigung, irgendwie Alkohol zu konsumieren. Mehr muss es
ja
nicht sein.
Ja, vor allem, weil ja dann rausgearbeitet, auf jeden Fall ersichtlich wurde, dass eben diese Nina eine ziemliche egozentrische, dumme Kuh gewesen sein soll, wo dann sogar jemand sagt, naja, vielleicht ist es besser, dass sie tot ist. Ja, da bei der Party gibt es auch mehrere Momente, wo man denkt, okay, jetzt könnte der Killer wieder kommen. Vor allem eine, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut habe, da geht ein junges Mädchen alleine in die Garage und ich natürlich, wer musste nicht dran denken, die legendäre Garagenszene, war das Rose McGowan, war das, glaube ich, die dann hier durch die Katzenklappe dann abhauen wollte im Garagentor, eine der besten Todesszenen. Ja, und da war ganz spannend und ach, was passiert jetzt? Und dann ist leider nicht das passiert, was ich erwartet hatte. Und später auch einer aus der Gruppe wird, weil er betrunken schlafend aufs Sofa fällt, irgendwo am Steg, halbnackt ausgesetzt und er schwimmt dann eben wieder zurück zur Party und dann auf einmal schwimmt er und dann kriegt er selber Angst und dann sagt er irgendwie, ja, ich wurde von irgendwas angegriffen, irgendwas hatte mich kurz im See und das war halt alles auch sehr mystisch gemacht. Aber wirklich passieren tut da auch nichts, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Und ja, es sind halt so, das ist halt eine 45-Minuten-Folge und der Anfang eben dieser Tod, dann erstmal so, dass es passiert was und dann geht alle damit um und dann halt so 20 Minuten mittendrin, wo quasi nichts passiert, wo wir uns nur das, naja, Teenie-Drama angeguckt haben und eben diese Figuren, die allesamt für mich super eintönig wirkten und alle Stereotypen waren vergeben und alle sahen unglaublich gut aus. Das war alles. Und die sollen halt, ich weiß nicht, 15, 16 sein, auf die Highschool gehen. Die sind wahrscheinlich alle 25 und dann gibt's da einen recht jungen Lehrer, der genauso aussieht. Also er könnte genau zu der Gruppe gehören und nicht deren Lehrer sein. Und da ist natürlich auch, er hat natürlich auch was mit einer Schülerin und ist alles recht vorhersehbar. Und ja, das war schon sehr albern irgendwie. Und in der zweiten Folge, weil, ja, ich habe das heute geguckt und dann dachte ich, ja komm, jetzt kannst du auch noch die zweite Folge, weil die zweite Folge gucken. Und die hat es dann auch nicht wirklich. Da war dann auch wieder ein sehr dummer Moment, als dann stirbt nochmal eine Person durch den Mörder. Und das war auch sehr dumm gemacht und hat mich jetzt, also es hat mich nicht ganz so entsetzt zurückgelassen, wie ich es erwartet hätte, weil ich dachte wirklich, da kommt jetzt totaler Quatsch bei raus, weil man echt so eine coole Filmreihe als Serie bei MTV neu kreiert. Es ist ganz okay, aber es interessiert mich halt überhaupt nicht, was mit diesen Charakteren. Ich finde die alle durch die Bank unsympathisch, die sind mir egal. Die können gern alle von dem Serienmörder, wer es auch immer jetzt ist, aufgeschlitzt werden. Das sind Rollen, von denen möchte ich nichts weiter wissen.
Aber fandest du die Filme wirklich so gut? Also ich meine, ich habe schon gesagt, also ich glaube, ich habe einen von diesen Filmen geguckt und anderen wusste ich nicht. Ich fand das alles so gleiche Strickmuster dann am Ende.
Ja, klar, aber das ist auch richtig cool. Also wenn man dann aber erstmal Scary Movie gesehen hat, dann weiß man nicht mehr richtig, was jetzt der echte Film ist und was das ist. Weil ich habe dann vor uns auch was gesagt und meinte Luisa, es war Scary Movie. Ja, aber das sind halt 90er-Filme, ja. Das muss man wahrscheinlich auch in dem Alter gewesen sein, wenn man das geguckt hat. Aber ich mag die super gerne. Und wenn die jetzt irgendwie Sonntagnachmittag laufen, gucke ich mir die immer an. Was bei MTV natürlich zwangsläufig dann wahrscheinlich der Fall war, die blenden dann immer unten ein, links unten, welches Song gerade gespielt wird. Hat mich ein bisschen
irritiert.
Irritiert, genau. Aber was ganz cool war, wieder Neuerung im Gegensatz zu den Filmen, da hatten wir ja dann die Reporterin Gail Weathers, die so ein bisschen die Mordserie untersucht hat. Und hier gibt es jetzt eine Podcasterin. Das war irgendwie ganz cool.
Aber das
cool,
kommt erst in der zweiten Folge, oder?
Ach so.
Nee, also in der ersten Folge schon?
Die Kurzzeige da, ne? Hat das doch mal gemacht.
Ja, anscheinend dann. Und die sieht ja aber mal, Daniel, du hast es ja gehört, Serial gehört, die sieht ja mal genauso aus wie Sarah König aus Serial, oder? Ja,
irgendwie reden die Brille wirklich, reden, und die reden wir jetzt von der gleichen, von der die so
die lesbische
da, die an...
Nein.
Atom, oder ihre Freundin.
Nein, es gibt eine Podcasterin.
Die ist nicht im Pilot, bin ich bescheuert, ich habe das Ding auch gesehen.
Na, dann ist es in der zweiten Folge.
Dann gucke ich vielleicht die zweite Folge nochmal. Also ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen...
Ja, stimmt, es gibt ja noch den zweiten Handlungsstrang abseits des Mörders, oder zumindest in der ersten Folge, dann das sind zwei Außenseiter natürlich, wie es immer so sein muss, zwei gute Freunde, er ist Film- und Serien-Nerd und sie filmt ganz gerne und von ihr existiert ein Video, wie sie im Auto ein Mädchen küsst und das ist so ein bisschen auch der Aufhänger, warum eben diese Nina, die umgebracht wird, so furchtbar schrecklich war, weil sie wohl die war, die das Video online gestellt hat und jetzt die Außenseiterin da von allen jetzt noch mehr gemobbt wird. Und da kommt dann noch ein Zusammenspiel mit Emma, falls ihr euch erinnert. Die Hauptfigur war wohl mit Audrey, heißt sie genau, früher mal ganz gut befreundet, aber sie war wohl auch dabei, als dieses Video heimlich aufgenommen wurde und sie hat es eben nicht verhindert, dass es online gestellt wird. Und genau das, und dann streiten die sich, aber das ist halt alles so ermüdend und eben ihr Freund, wie heißt er denn jetzt? Also, hat das mal jemand zur Hand?
Na, dieser Amadeus ist ja der Neue, da reingekommen ist? Oder meinst du der Freund, der clevere Nerd?
Der Nerd-Freund. Ist das Will? Nee, Noah. Noah ist es.
Okay.
Oder? Noah? Noah, genau. Genau, dann gibt es noch den Freund Noah, der Experte für alles Popkulturelle zu sein scheint. Der ist, glaube ich, auch der mir am meisten Spaß gemacht hat. Genau, bei ihm will ich auch nicht, dass er umgebracht wird, weil er macht dann genau, und ich glaube, jetzt nehme ich das vorweg, was Erik von uns Daniel gesagt hat, er macht genau das Gleiche, was eben auch in den Filmen schon zu sehen ist, denn er erklärt uns natürlich, was gemacht werden muss, um einen guten Horrorfilm, so war es damals in der Scream-Reihe, wirklich erfolgreich machen zu lassen und spricht damit auch so halb in die Kamera, also schon so halb zum Zuschauer und erklärt das. Und hier wird das eben, sagt er eben, nicht nur, was einen Slasher-Film gut macht, sondern wenn man das jetzt projizieren würde auf eine Serie, dass es da natürlich, dass man da vor der Schwierigkeit steht, weil normalerweise jemand wird getötet und wie das normale Schema ablaufen würde und nach 90 Minuten ist alles vorbei. Und hier muss man natürlich die Charaktere ausbauen und dafür Empathie schaffen, dass auch langfristig das Interesse der Zuschauer dran zu bleiben besteht. Und das ist halt ganz lustig gemacht, weil eben auch seine Worte dann überbildert werden mit dem aktuellen Geschehen. Und das hat echt ganz viel Spaß gemacht. Mir zumindest war eine schöne Auflockerung. Und aber es funktioniert halt nicht, weil die Charaktere für mich total stereotyp und mir einfach egal sind. Das ist halt ein bisschen schade. Aber er hat dann auch irgendwie ein Date mit einer, die sich überraschend beide für das gleiche Thema interessieren. Das war echt noch ganz nett, aber allgemein hat es mir nicht gefallen.
Fange ich mal an, weil ich es komischerweise dann trotzdem besser bewertet habe als du, obwohl ich jetzt die Filme nicht so Fan bin und auch die Serie per se, also jetzt am Anfang gar nicht so mochte und Der einzige Lichtpunkt für mich letztlich dann wirklich dieser Noah war, den du gerade angesprochen hast, der einen so dieses Konzept dieser Serie erklärt hat. Weil wenn du sagst, das ist bei den Filmen ja auch nur so irgendwie, dann ist das natürlich weniger originell. Aber ich fand das halt in dem Moment, weil es für mich neu war, auch irgendwie originell und ich habe es als angenehm empfunden. Ich könnte jetzt gar nicht so sagen, dass die ganzen Charaktere mir so sehr unsympathisch sind. Natürlich ist das so ein Highschool-Drama, die alle aus einem Haushalt gefühlt kommen, wo jeder mindestens 5 Porsche irgendwie in der Garage stehen hat. Alle haben sie immer ein riesengroßes Haus mit Seeanhang und sowas. Also das wirkt alles ein bisschen weltfremd, aber trotzdem sind irgendwie die Charaktere, die einen hasst man eher und die anderen mag man eher. Also ich sag mal, diese blonde Darstellerin Emma und auch hier der ihr neuer Schwarm, zumindest sind Piloten, der Neuling, der da reinkommt, dieser Kieran da, der da auch dann so sich mit Literatur auskennt, als sie dann so über Goth und dieses ganze Horror-Thema in irgendeinem Literaturclub oder Literaturkurs sprechen. Das fand ich irgendwie ganz witzig und auch so die ganzen anderen Nebencharaktere, eben die von uns angesprochen mit dieser lesbischen Beziehung da, diese Audrey, die mit der anderen Emma, mit der Blonden, früher mal zusammen gebändelt war und die jetzt mal so ein bisschen videofilmischen drehen und sowas. Also das hatte schon einen gewissen Charme, aber ging bei mir halt nicht über, sagen wir mal so, normaler Teenie-Film, der jetzt auch keinen Sinn, keinen Verstand hat, hinweg, weil es wurde halt typisch, ich sage jetzt mal so Horror, was hast du gesagt, Slasher-Filme sind das, also dann viel nackte Haut bei den Mädels gezeigt, also das wurde halt irgendwie alle Nase lang irgendwie das Thema, damit man halt bei der Stange bleibt, alle echt? Sehen sie, na, gefühlt so, keine Ahnung, also als sie da im Pool umgebracht wird, das war
bei einer MTV-Serie.
Ja, Gott.
Da hatte sie BH.
Jetzt nicht ganz nackt, aber ach, so, dass dann die Sappern davor sitzen,
Daniel, und sagen, da hat ja deine Fantasie wieder einen Streich gespielt.
Ich wollte die Dame nicht nackt sehen. Jedenfalls, ich meine nur, also es war halt also so ein Umfeld, das hätte auch so ein leichter, am Anfang zumindest irgendwie so ein ganz anderer Film, eine ganz andere Richtung gehen können. Und es war halt so weltfremd. Ich dachte mir, was ist das für ein Mist? Und wie gesagt, wenn Noah, dieser eine, nicht dann gekommen wäre, dann hätte er es bei mir komplett unten durchgefallen. Das war so aber der einzige Lichtpunkt noch.
Das war auch, wenn ich das so raushöre, das war auch die Identifikationsfigur für viele Nerds in den Filmen. Also ich fand den, wie hieß denn der im Film, weiß gar nicht mehr, also die Rolle gab es ja da auch. Ne?
Das war doch eine Frau in dem Film, oder? Bitte? War doch die Frau in dem Film, die dann so...
Nee, der Typ, da gab es so einen Typ, der das auch erklärt hat, so, ja, in der Fortsetzung, da muss mehr Blut fließen und so weiter. Ne? Ah. Und das war eigentlich der Coolste. Der hat eigentlich immer die besten Sachen. Wo der dann mal das Zeitliche gesegnet hat, das war echt schade.
Und also wie gesagt, von der Seite her und dann sah ich halt am Anfang auch nach, okay, das ist eine Serie, die von MTV produziert wird, wobei MTV ja nicht immer für diese hochwertigsten, qualitativ tollsten Sendungen steht. Und also wie gesagt, am Ende, ich fand es amüsanter, als ich erwartet habe. Deswegen ist meine Punktzahl wahrscheinlich auch im Verhältnis zu dem Rest, also relativ hoch, ist auch nicht hoch, aber relativ hoch, weil ich absolut nichts erwartet habe, weil ich dieses Genre nicht unbedingt mag. Ich gucke die Filme mir nicht an und deswegen habe ich nichts erwartet und deswegen fand ich es dann doch irgendwie ganz amüsant am Ende und unterhaltsam. Alex, wie sieht's bei dir aus? Konntest du diesem Genre was abgewinnen? Magst du die Filme zunächst und hast du das Gleiche erwartet und bist du enttäuscht worden oder auch nicht?
Boah, das sind ganz schön viele Fragen auf einmal.
Ja, musst du merken alles jetzt.
Also den Film, den ersten, den Scream 1, kann man auf jeden Fall mal gelb anmarkieren, weil es wirklich ja der erste Film so, der, also der wird mich wieder strafisch angucken, aber so der erste Film so in diesem Genre, der so ein bisschen hervorstach und der war auch gut, also den fand ich gut. Den ersten Scream, den kann man gut angucken, da war ein guter Schocker, waren schöne Elemente dabei, gute Sache. Die ganzen Fortsetzungen, ja gut, die braucht ja kein Mensch, aber dann zur Serie, also wie gesagt, den ersten Film fand ich gut, die Serie fand ich ganz miserabel schlecht. Viele Sachen, die Annemarie schon gesagt hat, dass die ganzen, das war, ich glaube, auch alles, es ist halt abgezielt auf eine andere Zielgruppe wahrscheinlich, die die Filme vielleicht nicht so ganz kennen. MTV ist ja auch eher was für die Jüngeren, für die pubertierenden Teenager vielleicht. Und die kennen die Filme wahrscheinlich nicht so und die können das auch nicht so vergleichen, deswegen finden die das vielleicht auch besser und die können sich auch mit diesen ganzen jungen, gut aussehenden, nicht, dass ich nicht gut aussehe, ne? Also ich besser, würde ja ganz gut reinpassen in die ganze Geschichte, aber in die ganzen Highschool-Klientel gut rein versetzen und gefällt denen wahrscheinlich auch gut, so den jüngeren Zuschauern. Und für die wird das eher was sein, die dann auch den Film nicht kennen und die auch nicht unbedingt wissen, wie es dann ausgeht und wer es war und wie das alles weitergeht. Von daher ist es für mich sehr, sehr schwierig gewesen, die Serie zu gucken und ich habe mich da wirklich auch durchquälen müssen, weil im Prinzip war ja überhaupt kein Spannungsbogen da, weil man immer irgendwie wusste, was abgeht, ne? Und man wusste halt auch Ja, da gibt es ja so einen Maskenmann und es wird auf jeden Fall auch der sein, der dann damals da nicht umgebracht wurde anscheinend und oder es ist sein Sohn oder eine Verwandtschaft oder irgend sowas. So eine 0815-Geschichte, die einfach nichts Neues hat und nichts Spannendes hat. Und ja, diese Mordszenen, die waren, das ist auch nichts, was eines vom Hocker haut, ne? Weil man ist ja doch schon ziemlich abgebrüht bei der ganzen Geschichte. Man hat ja auch viel schon gesehen. Gibt ja viele, viele Serien, die wir auch gucken hier, die noch brutaler sind. Und da stört einem irgendwie nicht mehr, wenn jemand die Kehle aufgeschnitten wird. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen abgestumpft schon. Da muss man auch mal drüber nachdenken, warum man so abgestumpft ist. Aber wenn da einer mit dem Messer immer in die Kehle aufschneidet und dann Blut rausspritzt, 3 Meter, irgendwie denkt man sich, ja gut, ist halt so. Ne? Vor 10 Jahren hat man dann noch die Hände vor den Augen gehalten. So, und das ist halt nichts dabei, wo man sagt, ja, das reizt eines weiterzugucken. Ne? Und auch dieses Element, dass da einer irgendwas erklärt in der Serie, das hat mich auch nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Also das war so ein bisschen, ja gut, ist halt so. Von daher kann ich der Serie überhaupt nichts abgewinnen, wo ich sage, ja, ich muss da jetzt weiter gucken, ich muss jetzt wissen, wer da hinter der Maske steckt und so weiter. Das ist halt, und dann ist halt auch diese Maske verändert worden. Wenn man wissen, diese Maske geblieben wäre, so wie früher.
Aber dafür wollten sie sich, haben sich bewusst entschieden, nicht die Rechte zu sichern, also wären wahrscheinlich auch mega teuer gewesen.
Wahrscheinlich.
Sondern eine eigene zu erschaffen.
Ja, aber das hätte wenigstens noch ein bisschen, weißt du, Identifikation zu früher gegeben, aber so.
Aber das verstehe ich nicht. Also die haben die Rechte sich für die Maske nicht gesichert, aber können den Titel und das Konzept als Serie übernehmen? Also das
es sind wahrscheinlich jeweils eigene Dinge und na klar, also diese Maske, die ist ja wirklich, das ist die Maske und denkst Scream, also die ist ja sowas von erkennbar und steht sowas, also ist ja so ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn du das hast, brauchst du ja vielleicht und nichts anderes, denn sie die Serie vielleicht auch gar nicht Scream nennen müssen.
Naja, alles in allem, ich sag mal, es gibt bestimmt eine Zielgruppe, die das guckt. Wir sind es, glaube ich, alle nicht. Du, gut, du, Daniel, du guckst ein bisschen weiter. Du bist da ein bisschen immer anders als wir. aber also es muss nicht sein. Also dann lieber gucken wir uns den schönen ersten Teil an von Scream, dann haben wir darüber mehr davon. Die das noch nicht kennen, guckt euch lieber den ersten Film an. Das ist besser, das ist kultiger und das ist irgendwie so ein Abklatsch, so ein Teenie-Abklatsch à la MTV, wo ich einfach nichts abgewinnen kann.
Vor allem, also ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn es dann eben, wie wir es ja von Noah gehört haben, als Serie, wie sich es entwickelt, wir müssen die Figuren mögen und der Mörder kann ja jetzt nicht jede Folge jemand umbringen, also irgendwann, also selbst wenn es dann irgendwelche unsinnigen Nebenfiguren sind, irgendwann wird es ja auch langweilig und das bedeutet auch, die Geschichte wird sich viel mehr um die Teenies drehen und was ja letztendlich auf ganz normales Teenie-Drama-Gedöns hinausläuft und das möchte ich mir mit diesen Darstellern überhaupt nicht angucken, weil diese Hauptdarstellerin, diese Emma, die war ja echt noch auch von ihrer Gabe her als Schauspielerin echt noch ganz okay, aber dieser neue hier, Daniel, den du vor uns hier, mit dem sich über Literatur unterhalten hat und von dem sie ja ganz entzückt ist, das war einer der schlechtesten hölzernen Schauspieler, die ich lange gesehen habe.
Also der mit der Warze oder was?
Nee, dieser Schönling da, dieser der letzten Reihe, der hat mich so ein bisschen an einen aus, wie heißt die Serie, die du immer so gerne guckst, diese Arztserie?
Grace
Anatomy, diesen, der jetzt rausgeflogen ist da.
Ja, McDreamy.
Ja, so hat mich so ein bisschen an ihn in jungen Jahren erinnert. Also es gab einige von diesen Schauspielern, die mich an ältere Schauspieler erinnert haben. Also ich weiß nicht, ob das dann hier die Töchter, Söhne und was auch immer ist, aber oder ob die einfach nur so gecastet werden, dass die so ein bisschen ähnlich sehen wie berühmte Stars, weil ich weiß nicht, ob die an sich alle viel gemacht haben. Also unter dem Strich bleibt zu sehen, wer Scream nicht kennt, also den Film nicht kennt, der sollte da vielleicht mal reinschauen. Wer Scream jetzt totaler Fan ist, wird mit der Serie wahrscheinlich auch noch nicht so viel anfangen können, weil es eben einfach so auch so ein bisschen in die Länge gezogen wird, was in der Serie dann auch thematisiert wird. Ann-Marie, du hast wie viele Episoden jetzt gesehen? 2.
2.
Und nimmt dann ab oder ist dann ähnlich gleich oder also jetzt so, willst du noch eine dritte gucken, sagen wir mal so?
Nein, wirklich nicht. Also geht ja dann, wie gesagt, gibt dann noch einen Tod und da sieht erstmal wie ein Selbstmord aus, da kommt unsere Gerichtsmedizinerin aber schnell dahinter, dass ein Mord wohl war. Und Emma bekommt dann auch einen direkten Anruf vom Mörder. Das ist auch nochmal ganz cool gemacht. Sie ist zu Hause, Alarm geht los und Telefon klingelt. Und normalerweise, wenn das hier Sicherheitsfirma oder Polizei, ja, wir haben gehört, Alarm. Aber wir wissen natürlich, okay, das ist jetzt nicht der Polizist, das ist jetzt der Mörder. Und da erzählen sie so ein bisschen. Und da geht es auch wieder, ja, was hast du denn gerade geguckt? Vielleicht Scandal oder Game of Thrones und so. Das ist wieder ganz lustig. Und ja, das endet dann auch wieder sehr merkwürdig. Und ja, also das ist nochmal, und dann das mit ihrem Freund, dann trennt sie sich von ihm und dann hat sie wieder Interesse an diesem Neuen und halt wieder das Teenie-Drama, was mich nicht interessiert.
Na gut, also ihr seht, Scream kann als Film funktionieren, muss es als Serie nicht, macht euch dann vielleicht gegebenenfalls selber mal ein Bild. Also nach dem Piloten sollte eigentlich klar sein, in welche Richtung das geht, aber im Team kam es halt nicht so gut an. Außer wenn man überhaupt nicht von dem Metier kennt, dann findet man dann vielleicht noch ein paar Anhaltspunkte, die einem Spaß machen können. Kommen wir doch zu den erstmal sonstigen News. Anne-Marie, eine Sache, von der du lange schon nicht mehr gesprochen hast. Da gibt es jetzt ein Buch oder eine Buchserie oder was sind da die News zu Veronica Mars?
Genau, Veronica Mars, eine meiner Lieblingsserien. Nein, aber Rob Thomas, der die Serie entwickelt hat und jetzt mit iZombie super erfolgreich ist, der hat mit einer anderen Schreiberin, Jennifer Graham, schon 2 Bücher geschrieben aus dem Veronica Mars Universum. Und ich hatte schon vor einem halben Jahr vom Weihnachtsmann das erste Buch bekommen, Veronica Mars, An Original Mystery by Rob Thomas, The $1000 Tan Line. Und jetzt war ich eine Woche im Urlaub und da hatte ich es mir mal mitgenommen und wollte kurz sagen, dass es ein ganz fantastisches Buch ist. Ganz toll, gleich in 2 Tagen durchgelesen. Geht um, wie wir es von Veronica kennen, um einen Kriminalfall. Ist genauso wie die Serie, also ist auch fließender Übergang von dem Kinofilm, den wir ja vor einem anderthalben Jahr dank der Kickstarter-Kampagne bekommen haben. Also schließt dort nahtlos an und setzt in Neptune ein, wo Veronica jetzt zurückgekehrt ist. Und es ist genauso wie die Serie. Also wenn du das liest, du hast quasi Kristen Bell als Veronica vor Augen. Alle unsere geliebten Rollen sind wieder mit dabei. Es ist ein ganz toller Fall, der sehr viele Wendungen hat. Und ich wiederhole mich, es ist genau wie die Serie. Es geht ein Auf und Ab, dann wieder von Veronicas Privatleben, dann mit ihrem Vater. Neptune ist genauso korrupt wie immer. Sie hat Probleme mit dem Sheriff, dann im Fall, weil sie wie immer ein bisschen leichtsinnig ist und vieles auf eigene Faust machen will, gerät sie in brenzlige Situationen. Verdächtige werden wieder freigelassen. Sie untersucht sehr viel. Am Ende gibt es immer noch mal 5 Drehungen. Da muss ich sagen, da war es dann eine Drehung manchmal zu viel, aber ein wunderbarer Krimi, Kurzkrimi, wie auch immer, kann ich nur empfehlen für Veronica Mars Fans. Und es gibt, wie gerade schon gesagt, schon ein 2. Buch, Mr. Kiss and Tell.
Und wird dir das Luisa auch vorlesen?
Ja, wünsche ich mir auch dieses Jahr wieder vom Weihnachtsmann und vielleicht kaufe ich es mir auch einfach eher schon, weil ich jetzt echt angefickt bin.
Weil du es lesen kannst.
Sehr gern. Ja, genau. Und also wie gesagt, kann ich wirklich empfehlen, ist von Rob Thomas selbst, also original und wirklich die kleinen Spitzen, die wir von Froni kennen und lieben und unbedingt zu empfehlen.
Und bevor jetzt Anne-Marie noch mal ganz kurz die Emmy-Nominierung thematisiert, Alex, du hast auch eine News.
Ja, ich habe eine News und zwar bin ich ja jahrelang Simpsons-Fan gewesen, habe jetzt also leider ein bisschen verloren, die ganze Geschichte. Schade eigentlich, weil es aber einfach zu viel wird, aber ist ja schon eine der erfolgreichsten Serien überhaupt und Comedy und überhaupt längste Staffel und schieß mich tot. Und da war immer ein Element, das Duff-Bier, was Homer Simpson sich immer kübelweise, literweise eingeführt hat. Und das soll jetzt als reale Marke auf den Markt kommen und soll sogar nächstes Jahr in Europa zu kaufen sein.
Ja, ich dachte, das gibt's schon.
Ja, aber das ist ja so Fun-Bier mehr und das soll jetzt als richtige.
Ach so.
Ne, das ist ja auch beim Getränkemarkt um die Ecke.
Also
richtig
dann im
kannst.
Kasten und.
Ja, nicht okay. Nur so als Spaßobjekt im Comicladen, sondern richtig. Muss man sich schon mal nächstes Jahr verkosten und mache ich gerne mal den Vorreiter und verkoste das mal und werde dann mal meine Meinung zu dem Gebräu kundgeben.
Also bei uns gibt es das auch im Penny.
Ganz ja, du bei euch.
Im Sixpack und ganz normal.
Im Penny?
Ja, im Penny bei uns.
Aha. Ja, gut, dann ist es ja gut.
Vergiss, was ich gesagt habe.
Ja gut, dann mache ich mal weiter, wie von Daniel gerade angekündigt. Die Emmys wurden ja, die Emmy-Nominierungen wurden bekannt gegeben. Wird ja immer im Donnerstag im Juli und ich war ja gerade im Urlaub und normalerweise ist es so, dass die ganz früh am Morgen in den USA, also irgendwie 6 Uhr morgens noch so hier im Morgenprogramm vorgelesen werden und zu deutscher Zeit ist das dann meist so gegen 2:30 und ich war schon ganz aufgeregt, wollte sogar eher vom Strand verschwinden, nur um das im Hotelzimmer im WLAN live verfolgen zu können. Luisa hat mich davon abgehalten, was gut war, denn dieses Jahr wurde das irgendwie 3 Stunden später bekannt gegeben. Ich habe keine Ahnung warum, also immer mal was Neues jedes Jahr und die Emmys werden dieses Jahr am 20. September verliehen in Los Angeles und ich wollte mal einen kurzen Überblick geben, denn wir werden ja bestimmt wieder ein kleines Tippspiel machen, wo wir dann wieder alle gnadenlos verlieren werden. Emmys ist ja der Preis für Serien. Und dann gibt es ja noch die Globes, die immer mit Filmen und Serien. Und da gibt es die Kategorie Bestes Drama. Da ist nominiert Game of Thrones, Better Call Saul, die neue Serie. Breaking Bad gibt es ja jetzt nicht mehr. Also quasi direkt der Nachfolger wieder nominiert. Downton Abbey, Homeland, Mad Men im letzten Jahr. Das ist die letzte Möglichkeit, dass die so ein Emmy bekommen können. House of Cards und Orange is the New Black als Netflix-Serie, was natürlich mega gehypt wird jetzt. Okay, kein Kommentar?
Naja, dann mega, ist ja super, aber ich, wie gesagt, muss auch noch zweiter reingucken, also ich bin noch nicht so weit.
Ja, okay, also da ist für mich ganz klar, Mad Men wird da, schätze ich. Also ich glaube, Mad Men hat ja die letzten Jahre dann nur nicht mehr gewonnen, weil ja dann Breaking Bad so stark war. Ansonsten haben wir vielleicht doch Orange is the New Black. Das war ja auch ganz lustig. Orange is the New Black war letztes Jahr, glaube ich, noch als Comedy eingereicht worden. Das ist ja so eine Serie. Ich glaube, bei Shameless ist es genauso, wo man sich manchmal, also ich glaube, sowohl die Sender als auch die Jury als auch die Zuschauer nicht sicher sind. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass es halt diese steife Vorgabe Drama oder Comedy nur gibt. Und da haben sie ja dieses Jahr diese Änderungen gemacht, dass erstmal 7 Nominierungen gibt, sonst waren es ja immer nur 5. Und dass irgendwie Serien, die nur 30 Minuten Sendezeit haben, bis dahin als Comedy gelten. Und Serien, die deren Folgenlaufzeit länger ist, dass das unbedingt ein Drama sein muss. Also das war ja auch schon sehr merkwürdig. Und dann als beste Hauptdarstellerin im Drama, da sind Viola Davis für How to Get Away with Murder und Taraji P. Henson für Empire nominiert. Und das ist das erste Mal, dass zwei afroamerikanische Frauen für eben beste Hauptdarstellerin Drama nominiert sind. Also wirklich, die haben Geschichte geschrieben, wurden Artikel damit betitelt. Und ich denke mal, eine von den beiden wird es auch auf jeden Fall holen. Wäre natürlich, wenn Taraji P. Henson für Cookie bei Empire das gewinnen würde, wäre ja mega krass, wie sie dann wahrscheinlich sagen würde. Also wenn, dann würde ich mir auch vorstellen, wie es im Cookie-Style, wie sie dann den Emmy im Empfang nehmen würde. Aber worüber ich mich am meisten freue, obwohl ich die Serie gar nicht gucke, aber das habe ich die letzten Jahre schon mit gelitten. Tatiana Maslany, die bei Orphan Black mehrere Rollen spielt, das ist ja, ich glaube, wir hatten den Piloten mal besprochen, ist ja auch eine kanadische Serie.
Wie hieß die Serie nochmal? Ich überlege gerade.
Orphan Black.
Ja, ja, aber war das kein kanadischer oder britischer? Aber das hat mittlerweile 3 Staffeln oder so. Aber
ja, ja, genau, ja, ja. 3 Staffeln. Und ich habe irgendwie nie geschafft, da mal weiter zu gucken, aber Nominierung und nie hat sie was bekommen. Und sie spielt da, ich will nicht lügen, 5 verschiedene Rollen oder beziehungsweise Klone. Und mit so einer Perfektion. Und jetzt ist sie endlich nominiert. Also das wäre natürlich der Überraschungshit, wenn sie es würde.
Aber du hast recht, Elizabeth, kanadische Serie. Aber ja, läuft irgendwie auf BBC America. Deswegen dachte ich irgendwie, es wäre BBC. Also ja, okay, England.
Ja, und Elizabeth Moss ist auch für Mad Men nominiert. Genauso wie, und jetzt sind wir bei den Hauptdarstellern, wie John Hamm. Der hat noch nie einen Emmy bekommen. Er ist, glaube ich, Mad Men läuft jetzt 7 Staffeln oder schon 7 Jahre, sogar 8, weil er die letzte Staffel geteilt wurde. Und ich glaube, er war fast jedes Jahr nominiert und allgemein Mad Men hat nie einen Emmy für die Darsteller bekommen. Und jetzt die letzte Chance und da bin ich sehr gespannt, ob sie da was kriegen, was natürlich dann irgendwie, also vollkommen verdient, John Hamm, Mad Men, die Darsteller sind immer, manchmal waren die Darsteller besser als die Geschichten, aber gerade in der 7. Staffel war die Story auch super stark. Wenn sie jetzt was bekämen, klingt das bei allen wieder nur in den Ohren, ja, Abschieds-Emmy, nur weil sie jetzt die Serie zu Ende gegangen ist, das ist dann jetzt ein bisschen tragisch, das tut mir ein bisschen leid. Aber Jeff Daniels zum Beispiel ist auch nominiert für The Newsroom, was ich überhaupt nicht verstehe. Kevin Spacey ist, Liev Schreiber, Kyle Chandler für Bloodline, was wir ja besprochen haben, und Bob Odenkirk für Better Call Saul. Also da ist mein Gewinner auf jeden Fall John Hamm.
Na gut. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben, sobald die Nominierungen dann durch sind, beziehungsweise falls die Gewinner feststehen, dann werden wir sicher nochmal von euch einen extra Podcast hören, beziehungsweise nochmal so ein Resümee, ob der nun das verdient war oder nicht. Dann kommen wir jetzt zur nächsten und letzten Serie des Podcastes, 1992. Alex, die hast du rausgesucht, du hast die Vorschau gesehen auf Sky Atlantic oder wo lief das, glaube ich?
Jetzt bin ich gehemmt. Ja, richtig. Warte mal, jetzt muss ich mich kurz sammeln, ich war gerade so vertieft. Bisschen in Emmys. 1992, richtig, eine italienische Serie. Und zwar hatten wir ja vor vielen Monaten mal Gomorra besprochen. Das war auch eine italienische Serie über eine Mafia in Italien. Und die hatte ich jetzt unter anderem auch sehr gehighlighted und sehr gehypt, so rum eher. Ging es halt um die Mafia-Verschränkungen und wie das alles da korrupt ist in Italien und eher realistisch. Also ich weiß nicht, alle nicht, wie es da abgeht, aber aus meiner Sicht war es sehr realistisch beschrieben worden. Und jetzt kam vor einigen Wochen ein Teaser, eine Werbung für wieder auf Sky. Es ist wieder eine Sky-Produktion, eine Sky-Italia-Produktion, um genau zu sein. 1992, und da geht es auch wieder um die Mafia. Und man wollte, oder man zeigt da die Verstrickung der Mafia in der Politik und in großen Firmen und in der, ich sag mal jetzt ganz klar, in der Staatsanwaltschaft. Also wie eigentlich die Mafia in den großen Firmen und in großen politischen Lagern einfach auch verstrickt ist. Und da hatte ich mich eigentlich sehr drauf gefreut, weil, wie gesagt, Gomorra fand ich eigentlich sehr, sehr gut, sehr gut sogar, freue mich auch schon auf die zweite Staffel. Und hatte dann, wie gesagt, das läuft gerade, momentan läuft die Serie gerade, hatte dann die erste Folge gesehen und war so ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen ist es wieder sehr, sehr realistisch gedreht. Also ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen zur ersten Folge, weil das sehr, sehr schwierig nachzuerzählen. Also im Groben geht es auch wieder darum, dass man sieht so die Staatsanwaltschaft, man sieht wieder so ein Team von Polizisten, die halt so die Guten sind, in Anführungsstrichen, die halt dann diese Mafia, die mafiösen Vernetzungen aufdecken wollen und verschiedene Personen, Politiker einfach beschatten und versuchen, da Zusammenhänge zu recherchieren und dann halt diese mafiösen Netzwerke aufzudecken. Das ist eigentlich so das Große von der Sache. Warum war ich nicht ganz so überzeugt wie von Gomorra? Weil es einfach die erste Folge sehr, sehr, sehr detailreich, sehr, sehr detailverliebt gemacht war. Also es sind keine großen Highlights drin gewesen, keine Leute, die irgendwie sofort gestorben sind, sag ich mal, ganz platt, die irgendwie von der Mafia abgeknallt wurden. Es ist doch sehr detailliert, ruhig, nicht na, ruhig, vielleicht ist das falsche Wort, aber einfach detailverliebt erzählt worden, wo man sich, glaube ich, wirklich Zeit nehmen muss und von der ersten Folge nicht so viel verlangen darf. Also ich glaube sogar, dass ich mir das weiter angucke, weil ich einfach das Thema an sich gut finde und weil ich davon ausgehe oder überzeugt bin, dass die das sehr, sehr gut recherchiert haben auch und sehr, sehr gut also detailverliebt und auch korrekt im Detail verfilmt haben. Aber man muss da wirklich schon sich nicht durchkämpfen, aber dann wirklich auch das Genre mögen und ja einfach eine ruhige oder langsame Erzählweise mögen, die ja bestimmt nicht jedermanns Sache ist. Aber ich bin immer überzeugt von so Sachen, weil die wahrscheinlich, wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, wir wissen alle nicht, wie es in Wirklichkeit ist oder wie es da abläuft, aber wahrscheinlich doch irgendwo einen gewissen Grad an historische Korrektheit drin ist, wo man dann noch ein bisschen was lernen kann und was mich einfach auch persönlich interessiert, so ein bisschen die mafiösen Zusammenhänge und wie das alles da so korrupt und vernetzt ist. Und das kann man, denke ich mal, bei dieser Serie ganz gut nachvollziehen, was aber keine Action- oder Mystery- oder Comedy-Serie im klassischen Sinne, sondern eher was, ja, was anspruchsvoll ist, vielleicht kann man so sagen, anspruchsvoll, und muss man sich reindenken, muss man ein bisschen aufpassen, kann man nicht mal irgendwie auf Klo gehen, weil dann ist man schon wieder, du klappst wieder raus und weiß gar nicht, wer das und dies ist, deswegen muss man da ein bisschen bei der Sache bleiben.
Ja, ging mir ähnlich, also ich dachte ja auch so, dass das in eine Richtung geht, die zwar etwas langsamer erzählt wird, weil es ist ja meistens so, dass man sagt, okay, es hält sich alles so ein bisschen zurück und entwickelt sich so lange, langsam ist halt eher so ein Politikdrama und lief dann ja, glaube ich, auch, die laufen ja so 10 Episoden, fast 60 Minuten immer so. Also ist ja auch genügend Zeit, aber gerade im Piloten wird halt so viel aufgebaut und in so vielen Handlungsschauplätzen da irgendwas gemacht. Also die Lega Nord ist da ein Thema, also da wird irgendeiner von der Straße, der mehr oder weniger arbeitslos ist, aber halt gerade im Blickfeld ist, also quasi so als, ich sag jetzt mal, wie nennt man das, also Politiker, also aufgebaut oder zumindest wird er so angedeutet. Dann hat man einen von diesen Polizisten, der halt da war er mit HIV infiziert irgendwie durch irgendeine Bluttransfusion und das da so ein bisschen aufklären will. Dann hat man einen in der Polizei, den Chef, glaube ich, oder der Liga dort oder dieser Kommission, der will unbedingt alles aufklären, traut aber niemanden und will an die ganz Großen ran. Und man merkt halt so, da wird mit allen möglichen Tricks gearbeitet, um da irgendwie den ganz Großen das Handwerk zu legen. Und wo ich ein bisschen überrascht war, aber das erklärt natürlich auch der Titel dann 1992, dass die halt immer noch mit Lire da bezahlen. Also der Euro war da noch nicht eingeführt. Aber so im Großen und Ganzen ist es halt echt, da es passiert, also für mich zumindest im Piloten, relativ wenig. Man kommt nicht so richtig rein. Es ist ein ganz nett angehauchter Polit-Thriller, aber es ist halt zu viel italienisch, also zu viel wahrscheinlich Lokalkolorit, als dass da wirklich so die ganz große Spannung aufkommt. Also es bleibt also eher so hinter den Erwartungen, wie du schon sagtest, eher so ein bisschen zurück und so die rechten Sympathieträger, beziehungsweise die Figur, wo man sagt, deswegen will man es unbedingt weitergucken oder das findet man jetzt spannend, das bleibt irgendwie so aus. Also da ist zwar dann am Ende einer von den Polizisten, beziehungsweise einer von dieser Werbebranche trifft dann einen von diesen Bessergestellten, die dann wieder mit einem von diesen Politikern zusammen ist. Also da ist dann so, jeder mit jedem ist über drei Ecken irgendwie verbandelt, aber man weiß nicht so richtig was. Was ich interessant fand, und das, ich weiß nicht, ob das hier auch so gegangen ist, also als sie anfingen, dieser eine Werbefuzzi das von Chiquita zu erzählen, da habe ich mich dann gefragt, ob das wirklich so war. Also ob das wirklich dann damals so ablief, was ich mir gut vorstellen könnte, weil sonst würde man sowas nicht reinbasteln, aber da sieht man halt, wie weit verstrickt das ist. Aber im Großen und Ganzen fehlt da so ein bisschen der Drive, also es ist nicht so das, was man sich unter so einem Polit-Thriller im Normalfall vorstellt, oder Alex?
Nee, das nicht, aber ich gebe auf jeden Fall da selber noch eine Chance im Nachhinein jetzt so mit ein paar Tagen Abstand, weil, wie du schon sagst, ein paar interessante Sachen waren wirklich dabei gewesen und ich denke halt, wie gesagt, dass sie dann schon gut recherchiert haben, gerade bei so italienischen Sachen. Mafia ist ja denen ihre Hausmarke, ganz plopp gesagt. Und da werden die schon ein bisschen recherchiert haben und ein bisschen ein paar Fakten reingebaut haben. Und allein deswegen muss man da sehr mal eine Chance geben. Und wie gesagt, die läuft ja gerade hier auf Sky und da kann man ja auch mal reingucken. Dann wird wiederholt und dann so mal gucken. Ich kann aber Riesmensch, wenn ich dann weiter gucke, kann ich ja nochmal mein Feedback dazu geben.
Okay. Annemarie, wie sieht es bei dir aus? Ist das eine Serie, die dich anspricht oder vom Thema überhaupt nicht irgendwie abholt?
Nee, nicht so. Also ich habe 20 Minuten, glaube ich, geguckt. Das, ja, wie Alex schon gesagt hat, ist halt sehr langsam erzählt. Und da hatte ich heute irgendwie dann nach zwei super tollen Folgen von Scream nicht mehr so Lust drauf, mich da nochmal 50 Minuten oder so gegen der Pilot zu konzentrieren, weil es halt irgendwie, ja, man muss halt erstmal ein bisschen durchsehen und hat mich, ja, wie gesagt, dann doch nicht so angesprochen. Ich habe gesagt, komm, ich mich jetzt hier 50 Minuten und dann merke ich das, was ich eigentlich jetzt schon denke, dass nichts für mich ist. Da habe ich das mal ein bisschen abgekürzt und ja, vielleicht irgendwann mal an einem verregneten Sonntag, wenn nichts anderes mehr auf meiner Netflix-Watchlist zu finden ist, würde ich da vielleicht nochmal reingucken. Also
de facto nie?
Ja, wahrscheinlich nie. Aber wer an sich von dem Genre, von dem, was jetzt auch Alex gesagt hat, nicht ganz abgeneigt ist, dann auf jeden Fall einen Blick riskieren und dann halt für sich selber abschätzen, was man davon hält und ob man denn vielleicht weiter schauen könnte.
Wo ich irgendwie gefühlt 2-3 Mal hinschauen kann, musste, du bist ja auch mal so filmisch interessiert. Fandet ihr auch, dass das so, also von der Umsetzung her wirklich aussah wie so ein alter Schinken aus 92? Also dass das irgendwie so leicht verkrieselte Farben war, also alles so ein bisschen zurückgesetzt, alles so ein bisschen schmutzig. Also diese Zeit haben sie relativ gut eingefangen. Also es hätte auch prima vor 20 Jahren ausgestrahlt werden können, oder?
Ja, das stimmt. War ich das der Film-Fan?
Nee, ne? Nö, also Anne-Marie auch, habe ich angesprochen, aber egal. Na gut.
Ja, das ist richtig.
Gut, dann soll es das gewesen sein. Und ja, ich denke mal, die Serien waren jetzt nicht so prall, eigentlich kaum was dabei. Vielleicht das Einzige, wer so ein bisschen Science-Fiction oder so ein bisschen Horror mag, dem sei es gegönnt. Und naja, 1992 hat auch so ein bisschen seine Fanbasis, aber es ist halt alles ein bisschen eher träger und langatmiger erzählt. Dann soll es das für heute gewesen sein. 3 Serien, mal sehen, was beim nächsten Mal dabei ist, ob da wieder ein bisschen Spritzigkeit dabei reinkommt und ein bisschen mehr Interesse an den Serien vorhanden ist. Und insofern.
Sommerloch halt.
Bitte?
Seit Sommerloch.
Ja, Sommerloch, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Aber manchmal werden ja auch gute Mid-Seasons irgendwie ausgestrahlt. Aber in dem Fall ist es eher so ein bisschen träge. Na gut.
Apropos gute Mid-Seasons. Letztes Jahr hatten wir ja You're the Worst, die mochten wir ja ganz gerne. Jetzt ja auch bei Six zu sehen in Deutschland. Da hat FX, wo es ja ausgestrahlt wird, vorhin vor einer Stunde oder so bekannt gegeben, dass die 2. Staffel, auf die ich ja schon sehnsüchtig warte, ab 9.9. in den USA läuft.
Ich habe also, die ja nie bis zu Ende gesehen. Hatte die eigentlich irgendwie so einen so ein Kernaufhänger außer diese Beziehung zwischen den beiden oder irgendwas, was in die 2. Staffel mit reingezogen werden kann? Oder ein Cliffhanger am Ende? Weißt du das noch?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also zwischen Gretchen, ja. Und ja. Wir hatten ja auch noch die jeweiligen besten Freunde der beiden, die ja auch, also die beste Freundin von Gretchen, die ja eigentlich auch verheiratet war, aber da wurde sich ja auch näher mit denen beschäftigt und ja, da
Ach, guten Morgen, Erik.
Apropos Mid-Season-Serie, Annemarie, hattest du in Mr. Robot schon mal reingeschaut?
Ja.
Und? Hast du aber 7 Punkte oder? Gegeben. Hast du weitergeguckt? Auch noch eine Frage?
Bitte?
Kannst du ja fragen, ob sie weitergeguckt hat. Die Piloten hattest du ja gesehen.
Aber da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet gehabt, ne? Oder?
Wir waren
noch
nicht da gewesen.
Direkt, nö.
Ja, das mein ich ja eben. Deswegen, wo habt ihr das gelesen, was ich für eine Punkte in dem Dokument? Ach so, ja, okay.
Und auf Fortsetzung folgt. Also und? Nochmal, hast du weitergeguckt, Anna? Ist das was dich interessiert?
Ja. Ach hey, ja, aber habe jetzt noch nicht weitergeguckt, weil ich nicht weiß, ob mich das auf Dauer dann, war echt ganz nett und überraschend gut, aber ob mich das dann auf Dauer unterhält.
Ja, so ein Männerding, glaube ich.
Naja, also ich glaube auch, nur weil das jetzt der Aufhänger ist, weil wir da jetzt den autistischen jungen Mann haben und
du hast ja die also erste Folge geguckt, oder?
Ja, also ob man dann diese verschiedenen Podcasts gehört, dass da die anderen Handlungsstränge noch ja.
Da ist irgendwie jede Folge ein bisschen anders, also auch der Fokus und so. Ich bin jetzt gerade bei der 4. Folge, die hat schon wieder einen völlig anderen Fokus und irgendwie jedes Mal, wenn man denkt, okay, in die Richtung geht's, dann geht's in eine völlig andere Richtung. Aber es ist immer noch gut.
Na gut, dann soll es das aber nun endgültig gewesen sein. Und wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir mal, ob irgendwie das Sommerloch ein bisschen aufgeheitert werden kann. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. War aber jetzt etwas abrupt hier.
www.fortsetzungfolgt.net